Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Theater am Saumarkt, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zum Auftakt unseres zweitägigen, zweiabendlichen Schwerpunkts zur Person von Kaiser Augustus. Wer war dieser Mann, der als Gaius Octavius geboren wird, als Cäsars Adoptivsohn in die große Politik drängt und nach dessen Ermordung in einem beispiellosen Gewaltexzess einen Konkurrenten nach dem anderen vernichtet? Mit nur 36 Jahren steht Octavian unangefochten an der Spitze des mächtigsten wie größten Reiches des gesamten Altertums. Wohl wissend, dass die Republik als politische Möglichkeit verloren ist, es gibt also nur noch einen Weg nach vorne, lässt er sich vom Senat den Titel Augustus, der Erhabene, verleihen und teilt sich mit dem mächtigsten Altherrenclub der Weltgeschichte, so wurde der Senat einmal genannt in der Forschung, die Macht. Wer war nun dieser Augustus, der als Tugendapostel die Moral der verkommenen Oberschicht Roms zu bessern glaubte, war selber zu sehr Freund wechselnder Damen. Als Soldat bliebe das Gespött seiner Legionäre, bekam er doch schon Magenkrämpfe, wenn er von der Front, vom Schlachtfeld noch weit weg war. Alles das besorgte sein Feldherr Agrippa für ihn. Die Pax Augusta war noch eine junge Erfindung, die Erinnerung an Verrat, Todeslisten, blutige Schlachten und die Verheerung weiter Teile des Reichs und auch vor allem Octavians Rolle dabei war noch sehr in der Erinnerung wach. Augustus war sich im Klaren darüber, dass die Aufgabe, das Reich zu sichern und vor allem auch seine Macht, eine sehr taktile Geschichte werden würde und eine vielfältige Angelegenheit. Er würde viele Helfer brauchen, um die Tatsache zu verschleiern, dass im Grunde das römische Kaiserreich eine Militärdiktatur war. Und er wusste, er würde auch die Hilfe der Kultur, der Künste und vor allem der Literatur brauchen. Und damit sind wir beim Titel des heutigen Abends, Augustus und seine Dichter, sowie im speziellen Ovids Metamorphosen. Es ist uns gelungen, zwei ausgewiesene Experten für den heutigen Abend zu gewinnen. Einmal Karl-Heinz Töchterle wird uns einen Vortrag halten zum besagten Titel. Er wird ca. 45 Minuten dauern. Dann wird nach einer kurzen Pause Michael Köhlmeier aus Ovids Metamorphosen lesen. Ich darf Ihnen die beiden Referenten kurz vorstellen. Karl-Heinz Töchterle hat klassische Philologie und Germanistik an der Universität studiert, hatte Gastprofessuren an den Universitäten Graz und München inne, war von 2007 ab Rektor der Universität Innsbruck und von 2011 bis 2013 Wissenschafts- und Forschungsminister. Michael Köhlmeier, Schriftsteller, Erzähler und Musiker, hat zuletzt die Romane Abendland, Madeline sowie die Abenteuer des Joel Spazierer herausgebracht bzw. geschrieben. Seine Shakespeare-Erzählungen sind beim Piper Verlag erschienen sowie zahlreiche andere Einspielungen abendländischer Literatur. Die anschließende Diskussion an die Lesung wird dann Professor Werner Dahlheim moderieren. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen interessanten Abend. Vielen Dank.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung hierher, vielen Dank für die brillante Einführung, die vieles Wichtiges schon vorwegnimmt und darauf kann ich mich dann stützen. Und ich möchte auch Feldkirch und dem Saumarkt gratulieren, dass Sie zwei Abende einem bedeutenden Mann der Weltgeschichte und der Wiederkehr seines, der 2000-jährige Wiederkehr seines Todesjahres widmet. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich bin sehr gerne dieser Einladung gefolgt, hier unter anderen Experten ein bisschen was zu seinem Thema zu sagen, über das natürlich sehr, sehr viel schon geschrieben wurde und wo man sich auch natürlich sehr wissenschaftlich und kontroversiell äußern könnte. Ich erlaube mir hier einige grundsätzliche Dinge zu tun und ich erlaube mir, sie so zu tun, wie man es normalerweise an der Universität macht, und zwar indem man Texte vorlegt. Die Texte habe ich verteilt. Ich hoffe, dass die meisten von Ihnen solche Texte haben. Ich werde mich also an diesen Texten entlang bewegen und mit Hilfe dieser Texte Dinge anschaulich machen, die einfach zu dem Thema Augustus und seine Dichter zu sagen sind. Bevor ich mit der Textinterpretation und Textbesprechung beginne, ein paar allgemeine Bemerkungen, die an das anschließen können, was eben gesagt wurde. Es ist richtig, das Werk des Augustus, das ein gewaltiges ist, bedurfte, um breitflächig und auch gelingend durchgesetzt zu werden, der Unterstützung vieler. Es bedurfte vor allem, das kann man vor allem nach Foucault so sagen, eines entsprechenden Diskurses. Es musste ein Diskurs etabliert werden, in dem Augustus nicht der blutige und machtgierige Überwinder vieler Gegner ist, sondern der Friedensbringer, der Bringer einer neuen goldenen Zeit. Und für die Etablierung dieses Diskurses nützte Augustus alle Mittel, die ihm damals zur Verfügung standen, um Diskurse zu beeinflussen oder überhaupt auf den Weg zu bringen. Die Mittel waren damals begrenzter, als sie heute in der gewaltigen Flut der Medien sind. Sie waren aber dennoch ziemlich reichhaltig und in ihren Grundbestandteilen waren sie den modernen Medien durchaus ähnlich. Das muss man auch deswegen immer wieder betonen, weil ja oft beklagt wird, dass die heutige Politik so medialisiert sei und so sehr auf Medien abfahre und so sehr sich auf Medien konzentriere. Das war nie anders. Natürlich ist die Qualität und die Intensität gestiegen, das ist schon richtig. Aber letztlich konnte es immer nur über Medien gehen. Wie sonst hätte man die Botschaften, die man vermitteln wollte, denn auch anbringen können? Die damaligen Medien waren natürlich für viele, viele Menschen Bildmedien, denn die Alphabetisierung war nicht so weit vorgeschritten, wie sie heute ist. Und für die Intellektuellen waren es klarerweise auch schriftliche Medien. Bei den Bildmedien waren es Bauten, Denkmäler. Ein ganz wichtiges Bildmedium war die Münze, die natürlich in die Hände fast aller geriet. Dazu gibt es in der Forschung zu Augustus auch eine Fülle von Publikationen. Die bekannteste ist von einem Münchner Professor Paul Zanker und hat den Titel Die Macht der Bilder. Sehr treffender Titel und sehr grundlegend seine dazu getätigten Aussagen. Die wichtigsten Textmedien waren eben die Dichter. Das mag heute ein bisschen erstaunen und Michael Köhlmeier, ich bitte dich um Entschuldigung, dass ich das so sage. Die Dichter sind natürlich auch heute noch bedeutend, aber sie sind nicht mehr so prägend und so diskursbestimmend, wie sie es damals waren. Die abendländische Kultur und auch die antike Kultur war vor allem eine Textkultur und in dieser Textkultur hatten die Dichter einen ganz prägenden Einfluss auf den Diskurs. Ich nenne nur das leuchtendste Beispiel überhaupt, das ist Homer. Homer hat die griechische Identität geprägt und so sehr geprägt, dass alle, die sich dieser griechischen Identität versichern wollten und alle, die mit dieser griechischen Identität wuchern wollten, Homer dazu brauchten und benutzten. Vor allem, das sieht man ganz deutlich im späten 6. Jahrhundert, wo Homer von Athen okkupiert wird. Er ist ja kein attischer Dichter, sondern ein ionischer Dichter, also im heutigen Kleinasien schreibend. Oder man sieht es ganz deutlich am Beginn des 3. Jahrhunderts, wo es darum ging, also im 6. Jahrhundert ging es darum, dass Athen eine Führungsrolle in der griechischen Welt übernahm. Es war die späte Tyrannis Und diese späten Tyrannen, die Peisistratos und seine Nachfolger, haben Homer so funktionalisiert. Und man sieht es wieder, als nach dem Tod Alexanders es darum ging, wer nun sein legitimer Nachfolger wird oder wer unter den Nachfolgern sich besonders durchsetzt. Und da waren es vor allem die Ptolemäer in Alexandrien, also in Ägypten, die wieder nicht nur Homer, sondern überhaupt die griechische Literatur, aber vor allem Homer dazu verwendeten, ihre Legitimation als Nachfolger Alexanders und als die Griechen, die das griechische Erbe und die griechische Identität weiterführen, die Homer und die griechische Literatur dafür verwendeten. Also diese Beispiele, man könnte weitere hinzufügen, mögen Ihnen nur zeigen, wie wichtig die Dichter für den Diskurs in der Antike waren. Also wenn man den Diskurs beeinflussen wollte, musste man sich der Dichter versichern. Und das wusste auch Augustus. Noch besser wusste es wahrscheinlich einer seiner besten Freunde, Mäzenas, den ich hier nicht weiter erläutern muss. Auch der Begriff des Mäzen ist heute noch jedem geläufig. Dieser Mäzenas förderte also insbesondere die Dichter. Er förderte sie eben auch zu dem Zweck, den Diskurs für Augustus mitzubestimmen. Man muss noch einen weiteren wichtigen Kontext hier erwähnen, damit man versteht, wie damals die Wechselwirkung zwischen Macht und Politik gesehen wurde, wie sie funktionierte und wie auch die spezielle Konfiguration der Dichtung aussah, als Mäzenas begann, Dichter für Augustus zu werben. Ich verkürze und vereinfache jetzt, wenn ich das so formuliere, und in den Dienst zu nehmen. Auch das ist verkürzend, vereinfachend, ja vielleicht sogar verfälschend. Denn die Sache ist natürlich, wenn man genau hinsieht, immer komplexer. Da muss ich noch einmal auf Alexandrien und das frühe 3. Jahrhundert zurückkommen. Damals wurde in Alexandrien ja das berühmte Museion gegründet vom ersten Ptolemäer, eben zu dem Zweck, griechische Identität in Alexandrien zu etablieren und dort die griechische Wissenschaft, die griechische Literatur, und diese beiden Begriffe waren damals Synonyme, und der Philologe war nicht der Wortwissenschaftler, sondern der Wissenschaftler insgesamt, der das alles betreut hat. Also dort diese weite und breite Philologie zu etablieren und in ihr die griechische Textmasse zu sichern, zu sichten, auch zu kanonisieren, also das vor allem wertvolle und Überlieferungswerte zu überliefern. Das alles tat man in diesem Museum, das war eine Art frühe Universität. Und in diesem Museum war ein Mann besonders bedeutend, das war Kallimachos aus Kyrene, also aus einer Stadt im heutigen Libyen, der dort für lange Zeit den Diskurs dominiert hat und der dem Diskurs dort eine sehr interessante poetologische Wendung gab, die für die augusteische Zeit sehr wichtig wird. Und zwar hat er eine neue Werteskala in die Bewertung von Literatur gebracht. Diese Werteskala hat die Hochwertung der ganz großen Texte, also der epischen und tragischen Texte, der großen Texte reduziert. An Homer selber hat er nicht gerüttelt, aber an all dem, was nach Homer im Epos gemacht wurde, das hat er scharf kritisiert. Und er hat an die Stelle dieser großen und großtönenden Literatur einen anderen Wert gesetzt, nämlich das kleine, feine, gelehrte Gedicht, an dem man Jahre, Jahrzehnte lang feilen muss, um es dann der Öffentlichkeit zu übergeben, und in dem nicht die großartigen, waffenklirrenden Taten gefeiert werden, eines Achill oder eines anderen, sondern in der Entlegenes, Gelehrtes, Besonderes, Spezielles, aber auch Kleines behandelt wird. Einer seiner berühmtesten Sätze, den man heute noch gern zitiert, war Mega Biblion, Mega Kakon, also ein großes Buch ist ein großes Übel. Wieder sage ich, Michael, entschuldige, du schreibst auch große Bücher, die keine Übel sind. Aber so, das das fasst das, was Kallimachos gelehrt hat, sehr prägnant zusammen. Prägnant heißt trächtig, also da liegt viel drin in diesem kurzen Statement. Nämlich, alles was groß ist, ist von vornherein einmal fehlerhaft. Alles was groß ist, ist auch großartig, macht viel her, lernt laut. Also Kallimachos wendet sich gegen das große Quantitativ und gegen das große Qualitativ und spricht sich für das feine Kleine aus. Diese Wertung, die man natürlich ausdifferenzieren könnte, die wurde im ersten Jahrhundert vor Christus in Rom aufgenommen. Und ganz, ganz wichtig, sie wurde wichtig auch aus einem politischen Grund. Wir sehen hier eine ganz enge Verbindung von Politik und Dichtung. Die Römische Republik im ersten Jahrhundert vor Christus, es beginnt schon im zweiten Jahrhundert vor Christus mit den Gracchen, aber im ersten Jahrhundert wird es dann ganz massiv, ist zerrissen von Bürgerkriegen. Zerrissen von Bürgerkriegen. Marius, Sulla, Caesar, Pompeius und dann eben auch Octavian gegen die Caesarmörder Brutus und Cassius und dann gegen Marcus Antonius. Also ein Bürgerkrieg nach dem anderen. Ich habe jetzt jeweils einige Archegeten genannt, sodass sich viele junge adelige Männer von dieser Politik, die nur von Blut und Geld und Macht und Gier bestimmt war, abwandten und ihr eine Absage erteilten und sozusagen der klassischen und üblichen Karriere eines jungen Menschen, die entweder in die Politik oder in die Ökonomie führte, also eine ökonomische oder eine politische Karriere anstrebte und dann auch erreichte, sich von dieser Variante der Lebensgestaltung abwandten und sich zuwandten einer ganz alternativen Lebensgestaltung. Und diese alternative Lebensgestaltung, die war eben sozusagen eine gegen das Laute, gegen das Waffenklirrende, gegen das Blutige, eine für das kleine, feine, gelehrte, entlegene und vor allem war es auch eine für eine Lebensgestaltung, in der ein ganz anderes Ideal nun wichtig wird. Und dieses Ideal ist die Liebe. Das mag jetzt überraschen, aber natürlich, wenn ich mich ins Private zurückziehe und dort meine Erlebnisintensität suche, dann bietet sich klarerweise die Liebe an. Sie bietet sich auch deswegen an, weil die Liebe in der Antike einen ganz anderen Stellenwert hatte, als sie es heute hat, nicht nur in der romantischen Literatur, sondern generell. Die Liebe galt weithin als eine Verirrung, als ein Wahnsinn. Etwas, was man natürlich braucht, vor allem als Mann braucht und sich holt, allerdings nicht bei seiner Ehefrau, sondern bei entsprechenden attraktiven käuflichen Partnerinnen. Meistens waren es in Rom hochintelligente, gebildete und hochattraktive junge griechische Hetären oder Freigelassene, die man hier also benutzte, um seine Sexualität, aber auch seine Erotik eben zu stillen. Und genau diese Partnerinnen wurden in dieser Liebesdichtung der Römer zu ganz wichtigen und idealen und begehrenswerten Objekten emporgehoben, stilisiert. Und es wurde als etwas, was, wie gesagt, für viele Autoren vorher oder auch zeitgenössische, auch ein Lukrez, der noch Mitte des ersten Jahrhunderts schreibt, epikureischer Philosoph, für die alle die Liebe eine Verirrung, ein Wahnsinn ist, es wurde nun diese Liebe zum erstrebenswerten Lebensziel erhoben. Es wurde der Gelderwerb, der Militärdienst abgewertet. Es wurde angestrebt ein Foedus aeternum, also ein ewiger Bund mit dieser Geliebten. Diese Geliebte wurde angehimmelt, ihr wurde gedient, das Servitium, die Sklaverei, in die man sich begibt gegenüber einer solchen Geliebten, wurde zum Lebensinhalt, als eine ganz krasse Abwendung von allen bisher gängigen und gültigen Werten und eine ganz krasse Aufwertung von etwas, was bisher überhaupt nichts oder kaum etwas galt. Und das ging einher mit einer starken Rezeption des Kallimachos und seiner Poetologie des kleinen, feinen, entlegenen, gelehrten Die Bewegung, die sich hier entwickelte, wurde von den etablierten Römern, etwa von Cicero, als eine abfällig, als eine Bewegung von Neoteroi, von Neueren bezeichnet. Heute bezeichnet man noch diese Dichtung als die Dichtung der Neoteriker. Einer der bekanntesten ist Catull. Und Catull war auch derjenige, der eine Dichtungsgattung mit auf den Weg brachte, die dann in Rom die klassische Dichtungsgattung für diese alternative Lebens- und Denkungsweise war. Das war die römische Liebeselegie. Die wichtigsten Vertreter dieser römischen Liebeselegie waren dann Gallus, der eigentlich als Erfinder gilt, politisch sehr bedeutsamer Mann, sogar Präfekt von Ägypten und dann aber von Augustus aus nicht ganz bekannten Gründen entfernt und zum Selbstmord getrieben. Es waren Properz, es war Tibull und dann auch Ovid. Das waren die Vertreter der römischen Liebeselegie, wo diese Ideale propagiert wurden. Man sieht also hier eine enge Verknüpfung der kalimachäischen und dann römischen Poetologie mit der Politik. Vor diesem Hintergrund müssen wir das sehen, was wir jetzt an Texten anschauen, und wir begeben uns jetzt in diese Texte. Der erste Text ist von Horaz, die nächsten Texte sind von Vergil. Diese beiden Dichter, Horaz und Vergil, gelten als die augusteischen Dichter schlechthin. Beide gehören in den Mäzenaskreis, beide sind also von Mäzenas aufgenommen worden in einen Kreis von Dichtern, die er gefördert hat und die dann auch die augusteische Ideologie und Propaganda mitvertreten haben. Deswegen stehen sie hier am Anfang. Am Anfang stehen allerdings zwei Gedichte, die noch eine ganz andere Tönung haben. Es sind frühe Gedichte beider Autoren und man sieht hier eine Entwicklung, die auch diese beiden Autoren genommen haben und die ich jetzt ein bisschen nachzeichne. Zuerst sehen Sie also eine Epode des Horaz, die 16. Epode. Ich habe jeweils klarerweise nur ein paar Verse daraus kopiert. Die Übersetzungen, die ich dazu kopiert habe, sind nicht von mir. Sie sind entsprechend auch von unterschiedlicher Qualität. Manche besser, manche schlechter. Man möge verzeihen, dass das nicht alles ganz optimal ist. Ich verzichte aber darauf, jetzt auf diese Dinge einzugehen. Das würde viel zu weit führen. Ich kann Ihnen nur die Grundlinien hier zeigen, der Entwicklung dieser beiden Dichter und damit auch der politischen Stimmungslage. Die 16. Epode des Horaz gehört also in sein Frühwerk, etwa um 40 gedichtet. Und sie zeigt die Verzweiflung des Horaz, der ja bei Philippi 42, als die entscheidende Schlacht Octavians gegen die Cäsarmörder stattfand, auf der Seite von Brutus und Cassius, auf der Seite der Cäsarmörder, also auf der republikanischen Seite stand, was er später dann auch in seinen Gedichten einmal beschreibt und auch seine unrühmliche Rolle dort beschreibt. Also in der Zeit oder gleich nach Philippi schreibt er diese 16. Epode und sie ist voller Klagen über die Bürgerkriege in Rom. Sie sehen, wie er da jammert, dass Rom nicht von außen, nicht von Feinden zerrieben wird, sondern sich selbst zerreibt. Das sagt schon der erste Vers. Und zwar ist es die Altera Aeta, sagt er, dass er das zweite Geschlecht schon, dass das tut. Damit meint er sicher Octavian und seine Gegner. Und das erste Geschlecht dürfte wohl das von Caesar und Pompeius sein, auf das eben dieses zweite folgt, das sich da zerfleischt, und erklagt dann hier, dass andere auswärtige Gegner, und er nennt ein paar, nicht, also es sind teilweise Gegner in Italien selber, gegen die sich Rom dann letztlich durchgesetzt hat, etwa Capua, eine Stadt, die sich mit Hannibal verbündet hat, aber dann auch auswärtige Gegner, Germanien, wo er die blauen Augen der Germanen erwähnt, die die Römer so geschreckt haben, das können wir auch bei Caesar lesen, und Hannibal selbst wird dann auch noch erwähnt. Also all das hat nicht das zustande gebracht, was die Römer selber zustande bringen, nämlich sich selber ins Verderben zu stürzen. Und der Ausweg, den Horaz hier weiß, ist nur, und das ist die zweite Textpassage in dieser 16. Epode, der Ausweg ist nur zu fliehen, auf eine Insel der Seligen, die Arva Beata. Im ersten Vers sehen Sie sie geschrieben, benannt. Also der Ausweg ist nur, aus Rom zu fliehen und eine Insel der Seligen aufzusuchen. Und diese Insel der Seligen, das sehen Sie auch in den Versen, die hier noch stehen, wird mit Bildern oder mit Zügen beschrieben, die wir sonst aus Paradiesschilderungen kennen und aus Schilderungen von goldenen Zeitaltern. Also das ist, die Erde bringt ihre Frucht, ohne dass man sie bebaut, nicht? Das sieht man hier, also das, ein sogenanntes Automaton. Also vieles geht automatos, müsste man sagen, jetzt um das Adverb zu nehmen, also es geht von selber, ist automatisch, so haben wir das moderne Fremdwort ja auch noch. Also das Land wächst von selber, die Rebe und die Olive trägt von selber, der Honig fließt von selber aus dem Baum. Also Bilder einer paradiesischen Welt, dorthin müsse man fliehen, das ist das, die einzige Möglichkeit, diesem Grausen zu entgehen. So etwa um 40 Horaz. Dann die vierte Ekloge Vergils. Manchmal sage ich ein bisschen das auch zu den Textsorten, die ich hier vorlege, bei den Epoden. Die Epoden sind eigentlich aggressive Gedichte, wo Horaz einen frühgriechischen Dichter nachahmt, den Achillochos von Paros. Und die meisten der Epoden sind in jambischem Versmaß. Der Jambus, das muss man vielleicht auch noch sagen, in der Antike ist das Versmaß, also die Form für die Textsorte, sehr, sehr wichtig, viel wichtiger als heutzutage, wo wir natürlich überhaupt gebundene Sprache viel weniger pflegen und kennen. Die jambischen Gedichte waren Dichte der Invektive, der Aggression. Wir in der 16. Epode haben allerdings keine Jamben. Die Kundigen unter Ihnen, die Metrik kennen, werden sehen, dass es hier ein Hexameter und ein katalektischer, taktilischer Tetrameter ist, die das Versmaß bilden. Aber jetzt ende ich schon wieder mit diesen technischen Details und gehe weiter zur Ekloge. Die Ekloge Vergils gehört zu seiner ersten Sammeldichtung. Das sind die sogenannten Bukolika, also bukolische Gedichte. In der Nachfolge wieder eines griechischen Dichters, diesmal eines hellenistischen Dichters, nämlich Theokrits, der in Sizilien schrieb. Und das sieht man auch gleich im ersten Vers, Sicilides Musai, sagt er da. Und dann sagt er aber Paulo Maiora Canamus. Also wir wollen jetzt ein etwas Bedeutenderes singen. Das ist sehr programmatisch. Dieses Maiora ist natürlich ein Programmwort. Magnus ist groß, also antikalimachäisch. Und eigentlich bewegt sich Vergil in seiner ersten Dichtung in den Bukolika ganz in kalimachäischen Bahnen, eben in der Nachfolge des Theokrit, Hirtendichtung. Bukolik ist eine kleine Welt, die kleine Welt der Hirten, eine Welt der Liebe, eine Welt der Natur. Aber einmal in der vierten Ekloge wagt er sich sozusagen aus dieser Welt ein bisschen hinaus zu etwas Größerem, und das kündigt er hier im ersten Vers ganz programmatisch an. Und was ist dieses Größere, was er da verkünden will? Er verkündet oder er nimmt die Geburt eines Kindes, eines Sohnes natürlich, die Frauen mögen entschuldigen, zum Anlass, die Hoffnung auf eine Zeitenwende auszudrücken. Also mit diesem Kind, so sagt er, und das sagt er in der ganzen Ekloge, die viel länger ist als die ersten 10 Verse, die ich hier abgedruckt habe, mit diesem Kind, so hofft er, wird eine neue, ganz andere Zeit anbrechen, eine goldene Zeit. Und er versieht das mit verschiedenen Motiven, die wir wiederum aus den Zeitalterlehren kennen, vor allem wenn er da sagt, Iam redit et Virgo, sagt er, rediunt Saturnia regna, seit in der Mitte dieses Abschnittes schon, Kern Astrea wird übersetzt und die saturnische Herrschaft zurück. Die Astrea ist die Dike, also die Göttin der Gerechtigkeit, die als eine Tochter des Astraios gilt und deswegen als Astrea übersetzt wird, die Virgo, die Jungfrau, die bringt ihm die Gerechtigkeit zurück, die in der goldenen Zeit herrscht. Und die saturnische Herrschaft ist die Herrschaft des Saturnus, das ist der Vater des Jupiter, von Jupiter ja vertrieben, entmachtet. Und es gibt Sagen, dass er eben in Italien Heimstatt gefunden habe bei Janus und dort die saturnische Zeit gesichert hätte. Und diese saturnische Zeit gilt als eine Zeit, als eine goldene oder zumindest silberne Zeit, hat einen konkreten sachlichen Hintergrund. Jupiter ist ja auch der Gott des Wetters, Zeus, der Wettergott, der Donnergott, der das Wetter bringt. Und wenn man das Wetter bringt, dann gibt es plötzlich nicht mehr ein ewiges Wachsen, sondern da gibt es Wachstumsperioden und Perioden, wo es nicht wächst. Und wenn es nicht wächst, dann muss man Vorräte anlegen. Und wenn man Vorräte anlegt, braucht man Felder, man braucht das Eigentum. Und wenn man Eigentum hat, entsteht Neid und Kampf ums Eigentum. Also so beginnt der Abstieg, das ist in diesen Kulturentstehungslehren so da. Unter Saturn gab es das alles noch nicht. Da wuchs alles von selber, da brauchte man keine Felder, keinen Vorrat und so weiter. Also das ist der Hintergrund solcher Sätze. Also man könnte natürlich über jeden Satz hier einen langen Exkurs machen, was klarerweise heute und hier nicht geht. Die wichtigste Aussage ist, wird ein Kind geboren und mit diesem Kind kommt ein neues goldenes Zeitalter. Das goldene Zeitalter ist auch genannt, wenn Sie nach unten schauen, Aurea, Gens Aurea in der vorletzten Zeile. Nicht? Da ist das goldene Zeitalter angekündigt, das mit diesem Kind kommt. Die Philologie rätselt bis heute, welches Kind denn gemeint ist. Die Ekloge selber ist an einen Konsul gerichtet, Asinius Pollio. Damit ist auch die Datierung gesichert, nämlich im Jahr 40 war dieser Asinius Pollio Konsul. Es könnte ein Sohn von ihm sein, das wäre das Naheliegendste, aber es gibt alle möglichen Spekulationen und vor allem, und das ist das Wichtigste, über lange, lange Zeiten, vor allem im Mittelalter, hat man in dieser Verkündigung eine Ankündigung der Geburt Christi gesehen und gelesen und dessen konnte Vergil sehr leicht und sehr schnell zu einem christlichen Propheten, zu einem christlichen Wartes werden und hat natürlich auch durch dieses Gedicht eine ganz hohe Wertschätzung im Mittelalter gehabt. Aber auch hier, und das ist das Gemeinsame der beiden, eine Sehnsucht nach einer goldenen Zeit, die kommt bei Horaz noch eine Utopie, nicht ein Nichtort, bei Vergil schon eine gewisse Hoffnung und verbunden mit einem Kind, das da kommen wird. Der nächste Text ist jetzt aus dem zweiten Werk Vergils. Vergil hat insgesamt drei Werke geschrieben. Zuerst die Bukolika, woraus diese Ekloge kommt. Dann die Georgika, ein Lehrgedicht in vier Büchern über den Landbau. Und am Schluss die Aeneis, auf die kommen wir dann auch noch. In diesen Georgika habe ich Ihnen einen Ausschnitt kopiert aus den sogenannten Laudes Italiae, aus einem Loblied auf Italien. Sie sehen, wie hier verschiedene andere Gegenden abgewertet werden, die Wälder der Meder, also Persien, ein reiches Land, Indien, der Ganges, dann der Hermus, also das ist ein goldführender Fluss, ein Fluss in Lydien, der sehr bekannt goldreich war. Sie alle kennen den lydischen König Kreusos, der ihm deswegen auch deswegen so reich war, weil er goldführende Flüsse in seinem Reich hatte. All das kann nicht mit Italien wetteifern, heißt es hier. Und es werden dann noch andere Städte genannt, sogar sagenhafte Orte wie Pankaja. Pankaja, eine arabische Gegend oder eine Insel im arabischen Meer, Passportote hier für Arabien und für den Weihrauch, der als besondere Köstlichkeit und als besonderes Exportgut Arabiens galt. Also all die können nicht mithalten mit Italien. Und dann nach einer Lücke, die ich hier gelassen habe, die Verse 173 bis 176, wo dann Italien angesprochen wird, Salve Magna Parens Frugum Saturnia Tellus, da haben sie wieder das saturnische Land und so weiter. Am Schluss ist auch sehr interessant hier Ascreumque Cano Romana per Opeda Carmen, Ascreum Carmen, also das askräische Lied. Das ist wieder poetologisch zu lesen. Ascra war die Heimatstadt Hesiods, des ersten Lehrdichters der europäischen Literatur, ein Zeitgenosse der Odyssee, also man könnte sagen des Odyssee-Dichters, man kann auch sagen Homers. Also ein ganz früher, ganz großer Lehrdichter und die gelehrte Dichtung und damit auch diese einzige hexametrische Dichtung hat Kallimachos gelten lassen. Also die hat er nicht verdammt und Vergil stellt sich natürlich mit solchen Sätzen in die Tradition Hesiods und in die Tradition des Lehrgedichts. Also hier schon viel mehr Optimismus, schon viel mehr Hoffnung. Wir sind jetzt schon in der Zeit der Herrschaft des Augustus, in der Zeit, wo Augustus selber durch verschiedenste Maßnahmen genau das auch tun oder zu tun sich bemüht, was Vergil hier preist, nämlich die daniederliegende, durch die vielen Bürgerkriege daniederliegende italische Landwirtschaft zu fördern, den Landbau und die Fruchtbarkeit in Italien selber wieder zu intensivieren, die vielen brachliegenden Ländereien, vor allem durch die Vergabe an Veteranen, also an ausgediente Soldaten zu stärken und damit vor allem auch ganz praktische Dinge zu leisten, nämlich die Versorgungsprobleme, die Italien immer hatte und die immer massiver wurden, weil natürlich gerade in Rom es ein immer größeres Proletariat gab, das man mit Getreide versorgen musste, jeden Tag mit Getreide versorgen musste. Und das tat man in der Zeit schon sehr häufig durch Importe aus Sizilien oder Nordafrika. Und um diese Importabhängigkeit ein bisschen zu reduzieren und auch natürlich in Italien einen stärkeren, man könnte ja sagen, Mittelstand zu etablieren, hat er hier große Bemühungen gesetzt, und dieses Gedicht unterstützt das auch poetisch, aber auch poetologisch. Das letzte und ganz große Gedicht Vergils war dann seine Aeneis, aus der stammt also der nächste Text. Die Aeneis Vergils ist also ein klarer Bruch mit Kallimachos. Vergil beginnt in kallimachäischen Bahnen, indem er kleine, feine Dichtung macht, Hirtendichtung, auch die Lehrdichtung der Georgiker ist noch erlaubt, aber die Aeneis ist natürlich ein Bruch mit dieser Werteskala des Kallimachos und ein Bruch auch mit dem in Rom damals gültigen Wertekanon. Und es gibt einige, ja ziemlich einige Indizien, dass Vergil bis zum Schluss sich nicht sicher war, ob er diesen Bruch und dieses Gedicht, ob er damit zufrieden ob er sicher sein durfte, das zu publizieren und der Nachwelt zu übergeben. Es hat natürlich bei diesen Gedichten, die ja über längere Zeit entstanden sind, immer eine genaue und intensive Beobachtung der Zeitgenossen gegeben. Es hat Lesungen gegeben. Es hat immer wieder große Anerkennung für diese schon publizierten Teile der Aeneis gegeben. Und es hat natürlich vor allem das allergrößte Interesse des Mäzeners und des Augustus gegeben, dass ein Epos entstünde, dass die Taten des Augustus feiert und dass der römischen Identität dient. Und die Aeneis ist dieses Gedicht geworden, sie ist es in unglaublicher Weise geworden, und sie ist auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinaus ein Gedicht geblieben, das Weltrang hat. Man hat wegen dieses Gedichts, wegen dieses Epos Vergil ja auch den Vater des Abends, das ist ein Gedicht von unglaublichem Einfluss auf die europäische Literatur und Identität. Aus ihm ist etwas ganz Großes gelungen. Aber es war ihm ein großes Werk, ein Mega-Biblion. Und insofern hatte Vergil seine Probleme damit. Und wir können das auch indirekt daraus erschließen, dass er der Einzige war, der ein solches Werk schrieb in dieser Zeit. Wir wissen, dass Mäzenas, oder wir können erschließen, dass Mäzenas und Augustus ein solches Werk von allen gewünscht hat, weil wir von vielen Dichtern entsprechende Weigerungen haben oder Entschuldigungen haben, dass sie ein solches Gedicht nicht schreiben können oder nicht schreiben wollen. Sogenannte Recusationes, also Entschuldigungen, Verweigerungen. Wir haben solche von Horaz, wir haben sie von Properz, wir haben sie von Ovid, obwohl Ovid dann was Ähnliches macht, aber nicht zur Freude des Augustus, aber dazu komme ich noch. Hier haben wir also die Erfüllung, und zwar die gelungenste Erfüllung des Wunsches des Mäzenas und des Augustus nach einem großen Epos, das Reformwerk des Augustus feiert. Es tut dies, indem es das Reformwerk Augustus in eine Tradition einbettet, die mit Aeneas beginnt, dem Gründer Roms, der also aus Troja flieht und dann in Rom ein neues Geschlecht gründet. Und letztlich, dieses Geschlecht ist dann genau genommen die Gründergeneration Roms, nicht Aeneas selber. Aber er bringt sozusagen die Götter von Troja nach Rom und gründet dort ein neues Geschlecht, das dann Rom gründet. Und in diese Tradition wird Augustus als Vollender dieser Erfolgsgeschichte eingebettet. Mit Augustus vollendet sich dieses Gründungswerk vollendet sich das Römische Reich. Es ist ein Gedicht, das also teleologisch ist, auf ein Telos hin, auf ein Ende hin, auf einen Zweck hin, auf ein Ziel hingerichtet. Und dieses Telos ist das Rom des Augustus. Und ich habe daraus ein paar Verse aus dem sechsten Buch kopiert. Im sechsten Buch fährt Aeneas in die Unterwelt, begleitet und geführt von einer Sibylle. Das sind so Prophetinnen, die deren Prophezeiungen in Griechisch auch schriftlich niedergelegt sind, in den sibyllinischen Büchern. Und eine dieser Sibylle führt Vergil in die Unterwelt, und in der Unterwelt begegnet er vielen Gestalten, die ihm schon tot sind, unter anderem auch der von ihm im vierten Buch verlassenen Dido, der Königin von Karthago. Vor allem aber begegnet er seinem Vater Anchises, der es nicht geschafft hat, bis Italien mitzukommen, obwohl er ihn ja aus dem brennenden Troja gerettet hat, sondern auf der Fahrt nach Italien stirbt. Dort begegnet er Anchises, und Anchises verkündet ihm die Zukunft Roms. Und mit diesem Mittel kann Vergil eben die Zukunft Rom, und kann er Augustus in das Epos einbauen, nicht? Und das sehen wir im ersten Abschnitt. Der Imperativ geht eben der Hinweis hic caesaret omnis iuli progentes magnum caeli ventura sub axem und so weiter. Da weist Anchises auf die künftigen Herrscher Roms an, eben auf Caesar und den Stamm des Iulus. Iulus ist ein Beiname des Aeneas, Sohnes Ascanius, von dem sich das Geschlecht der Julia dann ableitet. Und dann eben Caesar Augustus, also den Sohn des göttlichen Caesar, und wieder haben wir Saturnus als früheren Herrscher Latiums hier, und dann die Leistungen, wie weit das Reich unter Augustus ausgedehnt wird. Die größten Probleme hatte Augustus ja im Osten. Dort gab es den sehr schwer beherrschbaren Stamm der Parther. Und hier wird also das Reich bis nach Indien und das Gebiet der Garamanten ausgedehnt dargestellt. Und nach der Lücke sehen Sie, dass die besondere Leistung Roms und auch mit einer gewissen, man merkt einen gewissen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Griechen mit ihren ganz großen Kulturleistungen, da sind natürlich die Griechen gemeint, wenn es heißt, andere werden das Erz mit weicherem Atem beseelen und so weiter. Also die Plastik, die Rhetorik und die Astronomie der Griechen wird hier gefeiert, aber abgewertet gegenüber dem, was die Römer leisten. Die Römer sind also diejenigen, die dazu da sind, die Völker zu beherrschen. Tu reger imperio, populos romane memento. Ganz berühmte Verse, die etwa zur Zeit Mussolinis noch mal ganz wichtig wurden und in Rom, in Bozen am Siegesplatz immer noch zu lesen sind. Also der Römer ist zuständig für die Beherrschung der Völker, nicht? Das hat dann auch Mussolini noch von Vergil entlehnt, wobei hier natürlich schon auch Zwischentöne da sind, die man hören muss. Es ist nicht eine schlichte und simple imperialistische Botschaft, sondern eine, die den Frieden, also die Pax Romana oder Pax Augusta, und auch den Moos des Friedens, also die Sitte des Friedens, wobei es da ein Textproblem gibt, auf das ich jetzt nicht eingehe, Pacique, Imponere, Morem, manche lesen auch Pacisque, den Genitiv, aber das kann ich jetzt nicht traktieren. Ich muss weiterteilen, denn ich habe nur mehr 6 Minuten, sehe ich, und deswegen geht es jetzt sehr schnell. Geht sehr schnell. Also da haben wir sozusagen die Erfüllung und da haben wir das großtönende, großartige Gedicht, die Erfüllung der Zeit durch Augustus. Ähnliches haben wir bei Horaz im Carmen Secolare, das ist also dieses Zeitalterlied, so könnte man es übersetzen, oder Jahrhundertlied, gedichtet im Jahr 17, also als die Herrschaft des Augustus schon fest etabliert war. Da gab es eine Säkularfeier, auch eine Inszenierung des Augustus, wo er eben ein Säkulum eröffnet und ein anderes beendet. Das neue Säkulum der goldenen Zeit wird eröffnet. Ich kann jetzt, wie gesagt, auf Details nicht mehr eingehen, Sie können es lesen. Auch hier wird wieder die Wiederherstellung aller wichtigen Tugenden und Qualitäten, moralischen Qualitäten gefeiert durch Augustus. Und am Schluss auch die Fülle, diese Kopie am Schluss ist schon auch eine Fülle, die das Land bietet, also Früchte, reichhaltige Früchte, die Tellus Italia bietet die reichhaltigen Früchte, etwas, was man auch auf allen oder sehr, sehr vielen Bilddarstellungen sieht. So, und dann kommen die kritischen Stimmen, die ich jetzt nur mal summarisch behandeln kann. Zuerst Bobertz, der im zweiten Buch, und das ist etwa um 25 geschrieben, wo er schon Mitglied des Mäzenaskreises war, wo Augustus schon etabliert war, den Titel Augustus schon hatte, wo er eine sehr kritische Stimme gegen den Krieg und sogar gegen Actium. Actium war 31, das war der Endsieg des Augustus über Kleopatra und Antonius. Und hier Bobertz, obwohl schon Mitglied des Mäzenaskreises, aber im Elegica äußert sich hier ganz kritisch, denn hebt das Lieben und das Trinken hervor, das Kriege verhindern würde und auch Actium verhindert hätte. Also ein sehr, sehr kritischer Ton. Einen ähnlich kritischen Ton bei Ovid, die Amores, das Erstlingswerk des Ovid, eben in der Tradition der römischen Liebeselegie, wo er den Krieger und den Liebenden gleichsetzt, sehr kühn und auch mit sehr reizvoller Stilistik, auf die ich jetzt auch nicht mehr eingehen kann, aber wo er eben appelliert dazu, lasst uns lieben und nicht Krieg führen. Also wir kennen den Hippie-Appell, oder die Eltern unter uns kennen ihn, Make Love, Not War. Genau das haben wir hier. Und das haben wir auch noch im dritten Buch, wo er auch die römische Vergangenheit genau in diese Ebene drückt. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Dinge sind geschrieben in einer Zeit, in der Augustus genau das macht, was Ovid hier, oder genau das verbietet, was Ovid empfiehlt. Augustus hat in dieser Zeit zwei Sittengesetze erlassen. Ein Sittengesetz, wo er den Ehebruch eindämmt, also De Adulterius Coercendis heißt das, also über die einzudämmenden Seitensprünge, könnte man salopp übersetzen, wo er tatsächlich Ehebruch unter schwere Strafe stellt. Und ein anderes Sittengesetz, De Maritandis Ordinibus, wo er die höheren Stände durch Privilegien dazu animiert, wieder mehr Kinder zu kriegen. Also genau wo Augustus diese Sittengesetze erlässt, schreibt Ovid gegen diese Sittengesetze an und tut das auch in der Ars Amatoria, also einer Liebeskunst, die um 3, 2 oder 1 vor Christus geschrieben ist, wo er auch diese alte Zeit, die Augustus so sehr wieder herbeireformieren will oder restaurieren will, kritisiert mit Simplicitas im ersten Vers, Simplicitas Rudis, oder im letzten Vers Rusticitas, also das bäuerische Wesen ist Gott sei Dank vorbei. Und auch er verwendet hier den Begriff der goldenen Zeit und des goldenen Roms, aber in einem ganz anderen Sinn. Sie können es lesen, es ist überhaupt nicht mehr die großartige goldene Zeit und das goldene Rom, das Vergil so gefeiert hat, sondern Rom ist golden, weil es von Gold geschmückt ist. Und jetzt noch ganz zum Schluss zu den Metamorphosen, zu denen wir dann vieles von Michael Köhlmeier hören. Die Metamorphosen sind Ovids Antwort auf Vergils Aeneis. Er wollte ja mit Vergil wetteifern, er musste als großer Dichter mit Vergil wetteifern, aber er wollte nicht so wie Vergil, und er konnte auch gar nicht noch einmal ein römisches Nationalepos schreiben, das ging ja nicht. Was hat er gemacht? Er hat ein großartiges Gedicht über den Mythos geschrieben, in den Titel Metamorphoses gegeben, also Verwandlungen, wo er an einem pseudochronologischen Faden vom Beginn bis hin zur augusteischen Zeit Verwandlungen hängt, reiht. Und vor allem Verwandlungssagen, nicht nur, aber es heißt, viele sind Verwandlungssagen. Dominierend ist in ihnen das Thema der Liebe. Es ist also nach außen ein großes Gedicht, 15 Bücher im Hexameter, aber es ist innen ständig gebrochen. Es ist inhaltlich gebrochen, eben durch das Thema der Liebe. Es ist gebrochen durch die Kleinheit der Episoden. Und es ist vor allem gebrochen durch eine ganz andere Aussage, die Botschaft ist hier keine teleologische wie bei Vergil. Am Schluss steht Augustus und die goldene Zeit, sondern sie ist definitiv das Gegenteil. Und das sieht man an zwei Stellen besonders deutlich. Eine davon ist 1,89 folgende. Hier habe ich nur die ersten beiden Verse abgedruckt, Gott sei Dank, weil ich bin ohnehin schon am Ende meiner Zeit. Die berühmte Zeitalterlehre bei Ovid, die beginnt mit der goldenen Zeit. Aurea prima satas, daetasque vindice nullo, oder vindice nullo. Ältere von Ihnen kennen sicher auswendig, und zwar länger als die beiden Zeilen hier. Das durfte man auswendig lernen im Lateinunterricht. Also die goldene Zeit, und die war am Anfang, und jetzt ist die eiserne Zeit. Die eiserne Zeit ist jetzt nicht die goldene. Und dann im zweiten Teil, den ich Ihnen da abgedruckt habe, das aus dem 15. Buch, das ist eine Rede des Pythagoras, wo es um viele Themen geht, vor allem um Vegetarismus, wo es aber auch darum geht, dass alles wiederkehrt, dass nichts bleibt, aber alles wiederkehrt. Und auch da spricht er noch einmal von der goldenen Zeit am Schluss. Und da müsste er eigentlich sagen, er sagt ja, es kommt alles wieder. Er müsste eigentlich sagen, auch die goldene Zeit kommt unter Augustus wieder. Aber er sagt es nicht. Er sagt, ach, die war einmal, und jetzt haben wir die eiserne Zeit. Also das ist natürlich ein Argumentum esilentio, das ich da anführe. Die sind immer ein bisschen schwach, indem Ovid gerade das nicht sagt, was man in der Zeit eigentlich von ihm erwarten müsste, hat er Augustus ziemlich geärgert. Und es ist vielleicht nicht nur die Ars Amatoria, wo er sich dezidiert gegen die Sittengesetze des Augustus wendet und der Liebe das Wort redet, sondern es sind vielleicht auch die Metamorphosen, wo er mit diesem zyklischen Weltbild, das er nicht in Augustus gipfelt, dem Augustus eine Absage erteilt. Wir sehen also hier eine breite Palette von Möglichkeiten dichterischer Äußerungen gegenüber der Herrschaft des Augustus. Wir können vermuten, dass auch die Metamorphosen, aber jedenfalls die Ars Amatoria, der Grund war, warum Ovid verbannt wurde ans Schwarze Meer. Er sagt selber einmal, also ein Brief aus dem Schwarzen Meer, es war ein Carmen und es war ein Error, der ihm diese Verbannung gebracht hat. Wir sehen aber auch, wie sich andere Dichter wie Vergil und Horaz von einem sehr skeptischen und sehr pessimistischen zu einem sehr optimistischen Ton weiterentwickelt haben. Ihnen deswegen den Vorwurf des Hofdichters zur Macht und des Erfüllungsgehilfen einer blutig an die Macht gekommenen Herrschaft ist ungerechtfertigt. Auch darüber könnte man lang reden, vielleicht diskutieren wir das dann am Podium am Schluss. Ich bedanke mich jetzt einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Es waren also winzige Einblicke in das Ganze, aber unterfüttert mit einigen Textausschnitten, und freue mich auf eine angeregte Diskussion.